Hallo und herzlich willkommen beim Börsentalk, der Just Trade Podcast. Dein Podcast für mehr Hintergrundwissen zum Thema Börse und Online-Broker. Es begrüßen dich deine Hosts Michael B. Bushaus und Nina Wolf. Bevor es gleich losgeht, hier noch ein kurzer Disclaimer. Die bereitgestellten Inhalte in diesem Podcast dienen nur der Information, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowerten zu verstehen.
Ja, Börsentalk Nummer 47. Guten Morgen, Nina.
Hallo, Michael.
Ja, Nina, heute haben wir ja einen extrem spannenden Gast mal wieder im Podcast, nämlich den Harald Weigand. Das ist ein erfahrener Trader. Ich glaube, er macht relativ viel so technische Analyse und aktiven Handel und ist auch einer der Gründer von Stock 3. Und insofern würde ich erstmal einfach sagen, guten Morgen, Harald.
Ja, hallo in die illustre Runde. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Und wir haben spannende Themen auf der Agenda.
Genau, vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz an, Harald. Ich meine, du wirst wahrscheinlich bei allen unseren Zuhörern bekannt sein, aber um sicher zu gehen, vielleicht stellst du dich einfach noch mal ganz kurz vor.
Ja, ich bin aktiver Anleger. Ich bin Trader seit Ende der 1990er Jahre. Habe ursprünglich Medizin studiert, das volle Programm, und auch Doktorarbeit gemacht. Bin Quereinsteiger so gesehen. Und mich faszinieren die Märkte, die technologischen Entwicklungen, die Bedeutung von Kapitalflüssen auf unserem Planeten für das wirtschaftliche Geschehen. Und habe alle Facetten des aktiven Handels mal ausprobiert, habe mich orientiert und bin dann letztendlich in einem Bereich angekommen. Ich handle vornehmlich mittelfristige, also mehrmonatige bis hin zu einem Jahr andauernde Trends an den Finanzmärkten in Europa, in Asien, in den USA natürlich. Ganz klar, die stehen für über 50% der Weltaktienmarktkapitalisierung. Das ja. ist das Zugpferd und so sieht's aus, ja.
Ja, sehr spannend. Wir wollen heute über die Auswirkungen der Bundestagswahl sprechen, die ja auch vor kurzem stattgefunden hat. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Ergebnisse ein, nur falls die irgendjemandem nicht bekannt sein sollten oder einfach, um sie noch mal in Erinnerung zu rufen. Die CDU hat ja mit Friedrich Merz 28,5% der Stimmen bekommen und ist somit die stärkste Kraft. Dahinter die AfD mit 20,8%, zweitstärkste Kraft. Die SPD hat eine historische Niederlage erlitten mit nur 16,4%, während die Grünen auf 11,6% kamen. Außerdem hat sich die Linke noch gesteigert auf 11,6% und die FDP sowie das Bündnis Sarah Wagenknecht scheiterten an der 5%-Hürde. So viel nochmal kurz als Erinnerung daran. Wie haben denn die Märkte bisher auf das Wahlergebnis reagiert?
Also man kann sagen, dass schon im Vorfeld dieser vorgezogenen Bundestagswahl ordentlich Performance gemacht wurde an den europäischen Aktienmärkten, insbesondere im DAX. Wir sehen eine Outperformance seit Dezember vergangenen Jahres gegenüber dem US-Aktienmarkt und das will was heißen. Seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2000, ja, seit dem Ende der Finanzkrise 2009, sehen wir eine deutliche Outperformance, also langfristig des US-Aktienmarkts. Und jetzt mittelfristig tut sich hier jetzt eine des europäischen Aktienmarkts auf. Und ich habe hier einfach mal die Zahlen, also ich habe jetzt direkt den Chart auch vor mir, die Entwicklung year-to-date seit Jahresbeginn. Wenn wir uns das mal anschauen im DAX, ist das jetzt ein Plus von 16%. Das ist schon enorm. Beispielsweise der Schweizer Leitindex von 12% plus, der französische ein Plus von 10%, also Europäer sehr stark. Und die US-Indizes sind seit Jahresbeginn jetzt sogar ins Minus gerutscht. Minus 6% beispielsweise im Nasdaq 100. Oh. Also das sehen wir richtig auch bei den US-Halbleiteraktien. Im Semiconductor-Index sehen wir Abgaben, einen Abwärtstrall und das dürfte sich meines Erachtens zunächst auch noch fortsetzen. Also wir sehen, da ist auch schon viel vorweggenommen. So einfach ist es an der Börse nicht. Die preist sehr oft bestimmte Szenarien im Vorfeld ein. Und es gab beispielsweise von Bank of America, Merrill Lynch, Research mit bestimmten Szenarien, die da im Vorfeld skizziert wurden, wurde darauf hingewiesen, also Worst Case wäre, wenn die AfD und BSW zusammen 33% der Stimmen vereinnahmt hätten, was ja nicht der Fall ist. Das hätte für Stillstand gesorgt, für wenig Bewegung, und das hätte natürlich dann auch die Märkte belastet. Auf das mild positive, mild bullische Szenario war demnach eine Mehrparteienkoalition. Da wären dann also auch die Grünen beispielsweise noch dabei gewesen. Und das hätte bedeutet einen einmaligen fiskalischen Stimulus im Jahr 2025. Das klar bullische Szenario, das kam jetzt auch zum Tragen, ist eben voraussichtlich, ja, also das so ganz fest steht es ja noch nicht, eine Koalition Union und SPD. Und das bedeutet wirklich eine fiskalische Bazooka, so haben die das ausgedrückt, und wirklich Umwälzungen und also dass die Politik diese geopolitische, sicherheitspolitische Situation wirklich ernst nimmt und da jetzt reinkrätscht, aber auch es wird immer kompetitiver im wirtschaftlichen Bereich, auch da muss was passieren, KI, künstliche Intelligenz, Technologie, dass das digital ist, dass das nach vorne gebracht wird in Deutschland. Und ja, also dass das für den Markt positive Szenario wurde gezogen, und genau das hat meines Erachtens der DAX aber auch eingepreist, soweit schon. Und der Punkt ist auch der, ich habe es eingangs gesagt, ich habe den Fokus auf mittelfristigen, mehrmonatigen Trends. Und wir haben eine stark bullische Ansage, das war im November schon des vergangenen Jahres gemacht. Da hatten wir ein Cluster bei 15.900, jetzt muss ich mal schauen, 19.590 Punkten. Und mit dem Anstieg darüber kam es dann zur Aktivierung eines prozyklischen Kaufsignals. Und kaskadenförmig sind die Etappenziele da abgearbeitet worden. Und wir bewegen uns jetzt auf das finale Ziel bereits zu mittelfristig zunächst mal bei 23.942 Punkten. Hier steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine Zwischenkorrektur. Das muss man wissen. Man sollte dann nicht die Segel streichen und sagen und sich von dem Markt abwenden. Also ich erwarte hier eigentlich auch im Eurostox eine Zwischenkorrektur, wie der Name schon sagt, also Zwischenkorrektur, voraussichtlich anschließend weiter steigende Kurse. Aber jetzt zur Frage, was ist da passiert? Also es ist schon viel nach oben passiert. Es ist bereits viel eingepreist. Und ich denke nicht, dass es ein großes Selling Defects gibt, aber eine Zwischenkorrektur, die jetzt wahrscheinlicher wird.
Und du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, CDU und SPD sind gerade in den Koalitionsgesprächen. Welche Branchen könnten denn von dieser Koalition profitieren?
Ja, also ganz offensichtlich ist es der Rüstungssektor, der Rüstungsbereich. Da haben wir die Rheinmetall, wir haben Hensoldt, Renk und Thiel. Das sind wichtige deutsche Rüstungsunternehmen. Auf der anderen Seite in ganz Europa natürlich auch. Beispielsweise die Italiener mit Leonardo, die Franzosen mit Thales oder aber die Briten mit BAE. Also das sind Aktien, die allerdings sehr steil, schaut euch einfach mal die Kursverläufe an, die Charts an, die sehr stark, sehr steil, sehr rasch ansteigen konnten bei hohen Volumen. Und hier steigt die Wahrscheinlichkeit für Zwischenkorrekturen. Und gerade als Trader, als aktiver Anleger, der sich hier neu engagieren will, ist man auf eine Zwischenkorrektur, auf eine Zwischenkonsolidierung zwingend angewiesen. Man ist zwingend eingewiesen in einen solchen Dip, in einen solchen Rücksetzer, besteht dann die Möglichkeit, sich zu positionieren. Und bei uns ist es wichtig, bei mir ist es wichtig, eben diese Zwischenkorrektur zu klassifizieren, sie zu analysieren. Was für Patterns, was für Strukturen, was für eine Morphologie entwickelt sich da? Ist es bärisch oder ist es bullisch? Fortsetzungsmuster, dann in diesem Falle gehe ich da rein. Aber also gerade bei Rüstungstiteln würde ich im Moment vorsichtig sein. Da ist sehr viel eingepreist. Dann Infrastruktur. Auch da haben wir jetzt sehr starke Bewegung gesehen bei Hoch, Tief, Bilfinger, Strabag. Also durch die Bank in diesem Bereich. Und da kann man sagen, auch da wird eine nach diesem dynamischen Anstieg eine Zwischenkonsolidierung jetzt wahrscheinlicher. Aber das sind ja Unternehmungen, deren Aktien im MDAX beheimatet sind. Und der MDAX, was diesen Index anbelangt, der gefällt mir im Big Picture, da kann ich sogar sagen, wirklich im großen Bild, sehr gut. Also der macht nach einer mehrjährigen, seit 2019, mehrjährigen großen Seitwärtskorrekturbewegung, macht der jetzt einen Satz nach oben und triggert hier, wir sagen triggern, also aktiviert hier ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal. Also das sieht wirklich gut aus. Also ich gehe hier beispielsweise mehr über den Index. Den kann ich ja handeln über verschiedenste Instrumente und kann da auch die Bewegung eben über den Leverage beispielsweise, wenn ich mich dafür entscheide, dann auch einstellen. Also MDAX steht da für mich wirklich so im Fokus. SDAX übrigens auch, ja. Der ist auch wieder angesprungen. Nebenwerte springen wieder an. Und man darf nicht vergessen, dass diese Maßnahmen, Sondervermögen etc., dass die sich auswirken kaskadenförmig letztendlich auf die gesamte Wirtschaft. Ja, das betrifft nicht nur diese einzelnen Sektoren dann.
Bezüglich des MDAXes finde ich interessant, da sind ja jetzt irgendwie, ist ja jetzt announced worden, dass es einen Wechsel gibt, dass da zwei Werte reinkommen. Ne? Zum einen kommt ja die DWS rein und die hat ja gar nicht so einen großen Free Float. Und ich glaube, FlatEx DEGIRO, ne? Die beiden sind die Kandidaten, die da reinkommen sollen. Ne?
Da bin ich gar nicht im Bilde jetzt über diese neuesten Entwicklungen. Ich habe
Also das wurde zumindest kommuniziert und finde ich interessant. Also weil ich sag mal, eine DWS hat, glaube ich, einen Free-Float von 15%, was jetzt gar nicht so viel ist, ne? Aber ist natürlich ein Ritterschlag, wenn man da in den MDAX aufsteigt, ne?
Ja, also die beiden Titel habe ich jetzt nicht auch jetzt fokussiert im Coverage. Mhm. Also ich habe schon auch einige, die ich hier jetzt auf der Liste habe, auf meiner Trading Watchlist, wo ich dann wirklich auch auf Einzeltitel gehe. Aber den Fokus habe ich auf den MDAX. Kumuliert gesehen, die Möglichkeiten, kumuliert gesehen, das Risiko. Und das ist gerade jetzt für jemanden, der jetzt nicht so in der Materie drin ist, sinnvoller, sich so zu engagieren, als so auf Einzeltitel zu gehen, weil ich kann es euch sagen, es wird immer gesagt, legt langfristig an und lasst liegen und so weiter. Aber das ist wirklich ganz entscheidend, was man da liegen lässt,
ja. In
welche Titel man langfristig investiert. Und ansonsten kann das schwer nach hinten losgehen, wenn man dann in ein paar Jahren draufschaut und sieht, oh, die Trends haben sich so schnell entwickelt, das war's schon. Und jetzt zieht die Börse schon wieder weiter, zieht das Kapital schon wieder weiter, ja.
Aber wenn du sagst, dass du da so eine Liste hast, ne, da sind wir natürlich jetzt so ein bisschen neugierig, ob wir da mal einen Blick drauf werfen dürfen. Vielleicht hast du da mal so mal den einen oder anderen Titel, wo du sagst, den habe ich auf der Liste, da gucke ich mal vielleicht irgendwie.
Da hast du mich jetzt nicht auf den falschen Fuß erwischt, aber die ist eigentlich bei uns so unter Verschluss. Aber ich nenne mal einen Titel. Also ein Titel, der auf der Watchlist steht, das sind die Fuchs SE Vorzüge. Und was mir da gefällt, ist einfach das Big Picture Fraktal. Es ist eines meiner favorisierten Fraktale oder Patterns, dass ich da an den Märkten handle, weil da die Trefferquote sehr hoch ist, dass dann die erwartete Trendbewegung nach oben auch kommt. Also die Aktie, die bricht jetzt in diesem Monat über aus einer mehrjährigen Korrekturphase regelkonform nach oben aus. Diese Korrekturphase ist für mich sehr bullisch. Aktuell notiert die Aktie bei 49,36 € und ich habe hier ein Hauptziel im 71-Euro-Bereich. Das ist also eine Aktie, die ich in Dips, in Rücksetzer eben versuche dann zu handeln.
Okay, haben wir also einen kleinen Blick auf deine Liste bekommen. Wenn wir nochmal auf die neue Regierung, so dass sie dann gebildet ist, zurückschauen, gibt es irgendwelche wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die du erwartest, die angepackt werden müssen? Also fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, also das muss jetzt kommen? Ne? Man könnte ja auch von Steuersenkung reden oder was auch immer.
Also für mich war es jetzt einfach wichtig, es wird natürlich jetzt hart kritisiert, auch bei meinen Kollegen hart kritisiert, jetzt werden Schulden gemacht, es wurde davor etwas anderes gesagt, aber die Situation geopolitisch, sicherheitspolitisch ist sehr gefährlich. Das muss jeder verstanden haben. Das ist nicht einfach mal sowas nebenbei, das ist hat was Existenzielles für Europa. Und dass da jetzt etwas passiert und dass da in die Vollen gegangen wird, das ist für mich wichtig. Nicht nur als Trader, als Anleger, sondern einfach als Bürger des Landes und eben auch Fan von diesem Thema Europa.
Und whatever it takes.
Ja, whatever it takes. Das ist unglaublich wichtig, dass man sich auch unabhängiger macht von allen möglichen Adressen. Und ja, das steht für mich absolut im Vordergrund. Und dann aber auch, dass man die Wirtschaft in so einer Situation, da wird wirklich die deutsche Volkswirtschaft in die Mangel genommen von verschiedensten Problemthemen, dass beispielsweise jetzt in China die Elektroautos, dass die da wirklich auch nicht schlecht sind, dass diese Transformation bei den deutschen Autobauern im Moment so noch nicht geklappt hat. Dann aber auch Tesla, der demontiert sich, der Musk ja selbst zum Glück, in Anführungsstrichelchen. Aber dass er da so diesen Trend geprägt hat und ausgelöst hat, das ist unglaublich wichtig, dass auch im Digitalen sich was tut. Wenn ich dann immer lese, ja, beispielsweise in Südkorea, da kannst du unten in der U-Bahn kannst du, hast eine Download-Geschwindigkeit übers Handy, da können wir träumen von. Ich finde, das sollte bei uns auch so sein. Ja, also wir sollten da vorne mitmischen. Und wir dürfen da nicht zu sehr in die Defensive geraten. Und das ist also auch für mich ganz wichtig, dass hier der Staat jetzt Geld in die Hand nimmt und hier wirklich eine Welle lostritt. Und ich bin sicher, dass das Erfolg haben wird. Eine Bewegung lostritt und Dynamik erzeugt. Dynamik, das ist ganz wichtig. Und dass das in die richtige Richtung gehen wird, wirtschaftlich, konjunkturell.
Ja, also ich sag mal, ich glaube auch gerade im Thema Digitalisierung, ne, da ist unwahrscheinlich viel, kann man da machen. Ich habe letzte Woche einen alten Mitarbeiter von mir getroffen, der ist Chinese. Und den habe ich natürlich abends beim Abendessen ausgefragt, ne, weil der kommt aus Shanghai, lebt aber jetzt beruflich in Dubai und ist immer so pendelt zwischen den Welten, ne? So, und also wenn der erzählt, wie das da in China abgeht, da sind wir so weit weg von, ne, mit, also ohne Handy kannst du da fast gar nichts mehr machen, ne, das ist wirklich unfassbar, was du alles mit dem Handy machen kannst, so, und bei uns kannst du noch nicht mal ein Auto anmelden online, ne, oder geschweige denn, wir reden ja auch, gab ja jetzt die Diskussion bei der Bundestagswahl, dass die ganzen Auslandsdeutschen irgendwie durch die Postverzögerung gar nicht ihre Briefstimme abgeben konnten, und in anderen Ländern kann man ja schon längst online die Wahl machen, ne? Also
ja, also Bürokratie ist ja ein Zeichen von Organisationsvermögen auch, ja. Aber wenn man es übertreibt, dann wird extrem organisiert und werden Themen und Trends kaputt organisiert, ja. Also das geht da nach hinten los. Aber es ist schon so, beispielsweise meine Mutter kommt ja aus Südkorea. Mein Vater ist Deutscher, Rheinhesse, meine Mutter kommt aus Südkorea. Und habe ich das ja auch gesehen, was das für ein technologischer Fortschritt dort ist. Oder
auch Autoindustrie, ne? Wahnsinn, wie die
China
sich entwickelt hat.
Ja, ja, ja. Und ich habe das auch gehört, China definitiv. Also es gibt das, was berichtet wird. Ja, es ist natürlich ein Systemrivale und so weiter. Dabei fällt dann so ein bisschen, also wird nicht klar, was dort eigentlich passiert. Das ist nicht realistisch beschrieben. Ja, die haben nur Smog und überhaupt. Ja, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Die haben eine Future Cities sind das. Das sind vor allen Dingen nicht nur Cities, sondern riesige Konglomerate. Das ist Ruhrgebiet hoch 100. Ja, also einfach von der Größe her. Shanghai, Shenzhen. Und dort entsteht sehr viel und das ist natürlich Konkurrenz. Ich bin für Wettbewerb. Absolut. Das ist für uns privat, jetzt hätte ich Anleger gesagt, aber für uns Konsumenten ist das wichtig. Das wissen wir ja auch hier bei Finanzprodukten, auch im Brokerage. Also es ist wichtig, dass da viele Player da sind, dass da Konkurrenz da ist, dass die sich anstrengen müssen. Und von daher sehe ich das positiv. Und ich sehe es positiv, dass wir da jetzt in dem Rennen eben auch Gas geben, weil das Wissen ist ja da. Ja, das Wissen ist ja, ja da. Und man muss dieses unternehmerische Unternehmertum, das muss man eben hier auch noch weiter nach vorne anschieben, nach vorne bringen.
Und Europa ist auch groß. Wir haben über 400 Millionen Konsumenten. Wir sind also, wenn man das mal so sieht, viel größer als die USA, ne? Also eigentlich, ja, ja. Die Vorzeichen sind eigentlich alle da, ne, die man machen,
ja,
muss.
Also ich denke auch Europa, da stehe ich ziemlich alleine da, aber bei mir ist wichtig, ein Teil der Marktanalyse ist ja auch die Sentiment-Analyse. Also sprich, wie ist die Stimmungslage? Wie ist sie kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Und Europa ist so runtergeredet worden. Ja, es ist nur Regulierung und es ist klar, die Probleme, die soll man ansprechen, aber die dürfen dann nicht das Potenzial überstrahlen. Also was da möglich ist und aber auch, das ist einer der größten Wirtschaftsblöcke hier auf unserem Planeten. Ja, also die in Bezug auf Wirtschaft haben wir hier eine Stimme, die ist relevant und man kann bestimmte eigene Interessen dann auch vertreten, selbstbewusst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Europa im Grunde genommen so das am meisten unterschätzte, ja, sage ich mal, wie soll ich sagen, unterschätzte Player, Player ist auf der Weltkarte, ja?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den deutschen Markt schauen, wir sind jetzt ein bisschen nach Europa gegangen, aber nochmal zurück zum deutschen Markt. Wie positioniert er sich denn im internationalen Vergleich jetzt nach der Bundestagswahl?
Ja, also die Outperformance habe ich beschrieben, die ist da und meines Erachtens dürfte die zunächst auch anhalten. Mhm. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig, so das in das Langfristige zu übertragen. Da muss noch viel passieren, aber ich habe natürlich aufgrund der Größe den Fokus auch bisher gehabt auf dem US-Aktienmarkt. Also das ist also ein Eldorado, das ist für Händler, für Trader ist das der Markt gewesen und meines Erachtens wird das auch noch bleiben, auch im Großen und Ganzen. Einfach von der Liquidität, die da ist, von der Dynamik der Trends, die da ist. Und auch Fakt ist, dass die Sektorvorgaben des US-Aktienmarkts am Folgetag bei uns in Europa, davor in der Nacht in Asien, eben nachgebildet werden. Ja, aufgrund der Größe sind die der Pacemaker, Schrittgeber. Und das wird bei uns dann nachvollzogen. Aber ich sehe seit ein paar Wochen, vor ein paar Wochen sind wir, davor waren wir lange bullish für den US-Aktienmarkt, sind wir direkt gewechselt auf bearish. Und das mache ich eigentlich selten, eine forciert bärische Ansage. Aber es ist so ein, das sind so Informationen, statistische Informationen. Was ich mache, ist ja letztendlich auch Quant-Trading. Das sind statistische Informationen, die ich zusammentrage, die dann so ein gesamtes Mosaik ergeben. Natürlich so ein bisschen heterogen, man muss auch abwägen. Aber sie ergeben so ein Gesamtbild der Einschätzung. Und ich habe es schon angesprochen, beispielsweise der hochzyklische Chip-Sektor-Index in den USA steht unter Druck, relevant. Und da kann Trump im Moment machen, was er will. Ich glaube, da hat ihm auch der Joe Biden, hat ihm da so ein vielleicht so eine Falle gestellt, nämlich dahingehend, dass die davor, während der Amtszeit von Biden, eben diese Restriktionen, die Sanktionen in bestimmten Bereichen, gerade auch im Chip-Bereich, so angezogen haben, dass man da sogar überzogen haben, dass man da gar nicht mehr noch weiter loslegen kann, weil ja Trump steht ja für Sanktionen und Zölle, will weiter Restriktionen einführen und wenn das jetzt noch weiter forciert, kippt die Musik. Und das ist im Moment zu sehen, meines Erachtens, in diesem Sektor. Und das Verrückte wird sein, dass er wahrscheinlich sogar die Zügel etwas lockern werden wird. Also das Gegenteil dessen, was er eigentlich vorhatte, das gilt auch bei insgesamt bei den ganzen Zollansagen und die er in alle Himmelsrichtungen ja verschickt und wo man so einen Eindruck hat, dass er so ein bisschen jetzt auch zurückrudern muss seit gestern. Also er hat da einen wesentlichen Teil dieser Zölle gegen Mexiko und Kanada hat er eben zurückgestellt. Spricht jetzt davon, dass er respektvoll sein will gegenüber der Präsidentin von Mexiko, Frau Sheinbaum. Und ja, respektvoll. Also das ist jetzt so ein Ton, wo ich mir sage, der rudert zurück und wir müssen das genau beobachten. Ja, diese ganzen Maßnahmen, meines Erachtens, wird er hier jetzt in die Bredouille kommen, wird sehen, dass er da nicht einfach so da so loslegen kann und dass das nämlich negative Auswirkungen dann auf den US-Aktienmarkt haben wird. Und das sieht man eben in den Patterns und was den Nasdaq, den S&P anbelangt, auch den Semiconductor-Index, also diesen angesprochenen Chip-Sektor-Index, da sehe ich bärische Signale zunächst mal. Wir waren zeitweise sogar short. Ich bin selten short. Das sieht so einfach aus, ja, ist aber wirklich nicht einfach, weil Kurse anders fallen, als sie steigen. Und aber wir waren short und es ist einfach so, dass ich dann noch weitere Abgaben, noch einen weiteren Abwärtsdrall erwarte, wenngleich kurzfristig immer wieder deutliche Erholungen auch einschießen können. Also da liegt jetzt natürlich auch sowas wieder in der Luft, aber bin also aus den Shorts raus. Aber das geht noch meines Erachtens ein gutes Stück weiter runter und betroffen vor allen Dingen auch der US-Tech-Sektor. Und das ist übrigens auch so ein Punkt für den Worst Case. Das wurde ja auch teilweise schon angesprochen, dass die EU, wenn es zu einer massiven Eskalation dieser Zölle kommt, ja, diese Auseinandersetzung, dass sie dann diese großen US-Tech-Unternehmen, Internetunternehmen adressieren wird. Man darf nicht vergessen, 41% der Umsätze von S&P 500 Unternehmen, 41% im Jahr 2024 kam aus dem Nicht-US-Raum, also aus dem internationalen Raum. 41% Umsatz-Exposure auf der Welt sozusagen. Ja, und die sind angreifbar. Aber das wäre Worst Case. Das wäre wirklich eine sehr, sehr starke Eskalation. Und wir sehen aber, um auf die Frage zurückzukommen, wie sind denn jetzt die großen Trends? Wie dürfte sich diese Outperformance der Europäer und die Underperformance derzeit der Amerikaner, wie dürfte sich das fortsetzen? Also ich gehe davon aus, dass es sich fortsetzt und dass wir im Jahr 2025, das ja statistisch auch gesehen, in diesen Vierjahreszyklus, diesen US-Präsidentschaftszyklus statistisch gesehen eben ein schwächeres ist. Das ist einfach auch die langfristige Statistik. Das US-Nachwahljahr ist schwächer, ist volatiler. Da kann es zwischenzeitlich zu starken Korrekturen kommen. Ja, das ist also, was diese langfristige Statistik da auch so aussagt.
Also man sagt ja über den Deutschen immer, dass er gerne in Deutschland anlegt, ne? Aber wir sehen natürlich bei unseren Kunden auch, dass der US-Markt total im Fokus steht. Also insofern kann ich das nachvollziehen, was du sagst, ne? Wo du ja selbst auch sagst, dein Fokus logischerweise liquidester Markt und. Also was wir sehen, und das hat sich wirklich auch gewandelt, ne? Also ich meine, ich bin ja auch schon, weiß ich nicht, seit 30 Jahren jetzt in der Online-Brokerage-Industrie und dieser Fokus, dass, ich weiß nicht, fast 50% der Orders irgendwie jetzt nach US geht, das ist schon krass. Was ich aber auch glaube, ist, du hast das gesagt mit Biden und den Chips. Ich meine, die Chinesen, man sieht es ja an DeepSeek und so, ne? Die fühlen sich ja erst recht angestachelt, dass sie sozusagen selbst, also die wollen natürlich eigentlich freien Welthandel, das ist so, also das würde ich denen auch unterstellen. Aber wenn sie natürlich dann irgendwo abgeschnitten werden von, ich sag mal, neueren Chips, dann stachelt die das natürlich umso mehr an, ihre eigene Entwicklung hochzufahren. Und wenn man da sieht, dass natürlich auch gerade jetzt auch die Mobilfunkfirmen, ne, Huawei und so mit ihren Chips, also da haben die ja auch brutal nachgelegt, ne? Und man sieht halt auch bei einer DeepSeek, dass die Chinesen da durchaus Ressourcen zusammenbündeln können, um dann, ne, man da ist, ich weiß nicht, wie hoch der Börsenwert runtergefallen ist von Nvidia, als DeepSeek rauskam, ne?
Also DeepSeek ist natürlich das Typische, das ist ja auch die Strategie in anderen Bereichen gewesen, im Solarsektor, im Bereich der elektrischen Fahrzeuge. Die Chinesen gehen über den Preis.
Ja.
Die gehen über den Preis und bieten da aber mittlerweile, sind da sehr kompetitiv, was die Funktionalität der Produkte anbelangt. Das ist ja nicht mehr alles Billigkram oder so, sondern da sind die ja mit vorne dabei. Und mit DeepSeek ist es so, dass wenn die Angaben auch nur annähernd stimmen, dass die da mit erheblich weniger Ressourcen, aber wirklich viel weniger, das ist ein Bruchteil, da etwas auf die Beine stellen, was beispielsweise jetzt ChatGPT wirklich also massiv Konkurrenz macht. Massiv, nach wie vor. Absolut. Also die Downloadraten sind hoch. Ich nutze das zusätzlich auch. Mhm. Ja, und ich will immer sehen, wie ist es wirklich. Da wird viel berichtet hier und da. Ich will es wirklich selbst sehen und ausprobieren. Das Ding ist gut. Ich finde jetzt die US-Modelle in vielen Belangen noch besser. Aber es gibt auch einige Belange, da finde ich dass dieses DeepSeek nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall kein Firlefanz und es ist viel günstiger auf die Beine gestellt worden, wird viel günstiger angeboten und es ist meines Erachtens echt ein Problem für die großen US-Tech-Unternehmen, für die Internetunternehmen, ChatGPT, die wollen ja auch ihre Sprachmodelle da monetarisieren, die wollen damit Geld machen, ja.
Und klar, da müssen sie Geld machen.
Ja, eben, ja, bei den Bewertungen und bei den Investitionen, die da getätigt worden sind. Und da kretscht China jetzt rein, eben mit ihrem eigenen, da gibt's noch andere Modelle. Ja. Der Clou an der Sache, ich habe das am Wochenende da, als das losging, ja verfolgt. Das ist groß gemacht worden und das hat so eine Welle gemacht in den Medien. Das sind US-Experten gewesen, die das besprochen haben. Und die gesagt haben, was ist denn da los? Was geht denn da ab jetzt? Das Ding ist ja, das kann ja wohl nicht sein. Also das waren US-Experten auf dem Gebiet und die sich das DeepSeek angeschaut haben. Aber es gibt noch andere von Alibaba und von Tencent Modelle, die nach deren Aussagen, das habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht ausgetestet, weil es gibt mittlerweile so viele Modelle, ja. Aber die besser sein sollen als das DeepSeek und auch mit wenig Ressourcen auf die Beine gestellt worden sein sollen. Sei es drum. Aber also das ist Konkurrenz, also brutal. Also da hat zum Beispiel der Elon Musk auch recht gehabt. Der hat gesagt, jetzt im Bereich der Elektrofahrzeuge, das ist also ein Höllenfeuer an Konkurrenz da. Und wenn wir da nicht mit Sanktionen gegenreagieren, werden ganz viele internationale Autobauer kaputt gehen. Ja, also.
Nochmal zu KI gefragt, wenn du sagst, du nutzt das, also du nutzt quasi auch für dich, für deine Analyse, um nochmal eine Meinung abzusichern oder wie gehst du daran bei den ChatGPTs und DeepSeeks der Welt?
Ja, das, also eine Meinung, das geht leider noch nicht, dass man sagen kann, so, was ist denn da gut und schlecht und da ist es viel zu oberflächlich. Aber man kann sich Texte schnell zusammenfassen lassen. Mhm. Ja, und ich meine diesen Trend, die FAZ, als ich die früher gelesen habe bei meiner Oma und bei meinen Tanten, das ist ein halbes Buch, was da rauskommt, die Zeitung, wirklich. Und die Texte sind lange und ich habe mir immer gesagt, beim Überfliegen, das kann man doch viel kürzer formulieren, auch was die an die Journalisten gerichtet, dieser Gedanke. Die sind viel zu lange, die Texte. Ihr könnt mit die Punkte wirklich in einer kurzen Twitter-Nachricht oder wie auch immer, könnt ihr das zusammenfassen. Das geht doch, ja. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich dann ja auch eine große Publikation, großes, langes Research von Goldman, von JP Morgan, Deutsche Bank und so weiter, dass ich das dann da reingebe und ich kriege eine gute Zusammenfassung, eine richtig gute Zusammenfassung. Das können sie. Und ja, also dafür verwende ich das und das einfach das Bearbeiten von Texten, also dass das sehr schön dann dieser Feinschliff formulierungstechnisch auch richtig gut gemacht wird. Und da ist es eine ganz, ganz große Hilfe, muss ich sagen. Und dass man sich auch eine gewisse Expertise in bestimmten Bereichen im Grunde genommen über einen Assistenten aneignen kann.
Ja.
Wo man früher jemanden angerufen hat, wo man gesagt hat, da kenne ich jetzt jemanden, der ist da fit jetzt, was die Telekommunikation anbelangt und habe dann mal reingehört. Aber hier jetzt kriege ich dann schon auch Expertise, wird dann zusammengetragen und in eine Botschaft, in einen Text zusammengefasst. Das hat schon Hand und Fuß. Also das gefällt mir wirklich, wirklich gut.
Ja, spannend. Also ich glaube, wir können noch stundenlang mit dir weitersprechen. Wir sind so ein bisschen, wenn ich auf die Uhrzeit schaue, am Ende. Harald, wenn du vielleicht noch mal so ein bisschen Eigenwerbung machen willst, also wenn jetzt unsere Hörer mehr von dir erfahren wollen und mehr von dir lesen oder Analysen bekommen wollen, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wir würden das auch in den Shownotes verlinken, wo findet man dich genau? Wahrscheinlich natürlich Stock 3, aber vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen was zu sagen.
Ja, also das ist, denke ich mal, Stock 3. Wenn man auf die Seite geht, wird man mich dort relativ schnell finden. Einmal bei den Kurzanalysen, dass ich wirklich dann, mir geht's wirklich darum, kurz und prägnant zu sagen, da geht's lang, da ist Bewegung, dort müsst ihr hinschauen. Und das zum einen dann im begleitenden, flankierenden Stocks-Free Terminal. Mhm. Da habe ich über 100.000 Follower, also wow. Traderinnen, Trader, die mir da folgen. Das sind aktivere Leute, die, wo ich Trades vorstelle. Also wo ich wirklich zeige, da gehe ich jetzt rein, da gehe ich raus, hier mache ich was kurzfristig vielleicht auch mal so als Zusätzliches. Wobei ich den Leuten, gerade den Berufstätigen, immer sage, ja, mach das in einer höheren Zeitebene. Da steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Erfolg habt mit den Transaktionen. Da gibt es Studien, ja, eindeutige Studien, die darauf weisen, mach das Zeitfenster etwas auf mit den Trades. Und nicht Intraday oder eher nicht, aus meiner Sicht, ja, weil da gibt's einige Spezialisten, die das beherrschen, aber na, es sind nicht so viele, ja. Mhm. Und genau für die stelle ich dort Trades vor, ja. Also da zeige ich, wie man das handeln kann und den ganzen Plan, auch wo man die Reißleine ziehen muss, weil das ist überlebenswichtig. Risikomanagement, ja. Money Management, sagt man so dahin. Aber, und auch die Leute unterschätzen die Gefahr von zu großen Positionen. Ja, da sagen sie, oh, das ist die Chance, da gehe ich jetzt mit sehr viel rein. Aber das geht nach hinten los. Das geht nach hinten los. Also das zeige ich auch auf, wie man ganz konkret das machen kann. In was rein und eben die Eckpläne. Wo muss man raus? Timestop eventuell auch. Wenn das nicht anspringt innerhalb von jetzt einer Woche, bin ich wieder raus. Und so Sachen. Und das, wie gesagt, Stocks Free, da ganz einfach eingeben, Stock 3 bei Google und vielleicht meinen Namen noch Weigand und dann kommt er sofort auf
die. Also wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes und dann ist das ein Klick und die Hörer sind bei dir.
Sehr
fein. Harald, super vielen Dank. Ich denke mal, dass das wir auf die Liste nehmen, dass wir das nochmal fortsetzen mit dir. Es war super spannend und ja, dann vielen Dank für den Podcast.
Hat mich sehr gefreut und ja, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Dankeschön. Tschüss.
Das war's schon wieder. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst und eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Börsentalk, der Just Trade Podcast.